Immer wieder Lehre und noch einmal eine Lehre und wieder eine Lehre. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, es reicht bis oben hin. Aber ich sage euch heute, dass es einfach nicht reicht. Dass es wichtig ist, dass man immer wieder hört, dass man immer wieder das Wort Gottes aufnimmt, weil Gottes Wort ist Leben, Gottes Wort ist Kraft, Gottes Wort gibt uns Power, Gottes Wort ist geistliche Sache. Also wenn es bloß ein Romanbuch wäre, dann müsste man sagen, naja, jetzt haben wir es eh schon 5-mal gelesen, jetzt kennen wir den Ausgang schon, dann brauchen wir nicht mehr. Aber das ist bei Gottes Wort nicht so. Gottes Wort ist gesalbt mit Kraft. Ich fange mal an heute mit Lukas Kapitel 4 ab Vers 32. Da heißt es hier, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte, und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach, ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Also die Leute, die haben gemerkt, hinter den Worten von Jesus ist Vollmacht. Was er sagte, dem wurde Folge geleistet. Sie haben es bloß nicht vorher gemerkt. Die Geister, dieser Dämon zum Beispiel, die haben ihn sofort erkannt. Die haben gleich gesagt, ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Die Geisterwelt hatte Jesus sofort gekannt, wer er ist. Die Menschen da, die sahen erst einmal nur einen Menschen. Vielleicht so den Zimmermann, den Sohn von Josef und von der Maria aus Nazareth, jetzt kommt er daher so ungefähr, mehr konnten sie momentan nicht erkennen. Die Geister sahen sofort in Jesus Gott den Allmächtigen. Er hat gesagt, du bist der Heilige Gottes oder der Heilige Gott. Sie kannten denn, der Herr ist über alles, und dann wussten sie auch, oh, wenn der uns jetzt einen Befehl erteilt, dann müssen wir gehorchen. So kannten sie diesen Jesus. Und wenn man meinen Hintergrund kennt, die dämonischen Mächte, wo kommen die her? Sind gefallene Engel. Die waren ja dann vorher, weil sie noch nicht in den Sündenfall gefallen waren mit ihrem Oberchef, waren sie ja auch in der Himmelswelt mit Jesus zusammen. Darum kannten die diesen Jesus. Es war ihnen klipp und klar. Die Menschen kannten ihn nicht. Die kannten bloß ihre Pharisäer und Schriftgelehrten und das Gesetz und das, was sie von Mose gelesen haben. Aber hier kam einer mit Vollmacht. Und als sie diese Vollmacht erlebten, da wurden sie hellhörig. Da kam dieser Jesus, der Sohn Gottes, der Gottmensch, und er war da plötzlich gegenwärtig und er machte da einen Unterschied. Ein Unterschied zu den Pharisäern, Schriftgelehrten und Rabbis dieser Zeit. Dann waren die ganz entsetzt. Was ist das denn? Denn sein Wort ist mit Vollmacht. Und die Geister gehorchen ihm. Oh, brutal. Also das war fast, möchte ich sagen, so ein kleines Schockerlebnis für die Leute zu dieser Zeit. Und das ist auch heute noch so. Die meisten kennen ein bisschen von Dämonen austreiben, weil sie von dem Film Der Exorzist oder so gehört haben. Oder was die Kirchenleute ein bisschen so für einen Vierlefanz betreiben. Aber so das Echte, das kennen die Leute heute auch nicht. Und ich bin mir sicher, wenn sie es sehen werden, werden sie genauso reagieren wie die Leute damals. Also Jesu Wort war mit Vollmacht. Die Geister mussten gehorchen. Was er sagte, geschah. Ob die wollten oder nicht. Der hat den Menschen ein bisschen durch die Gegend geschmissen, aber er fuhr aus. Alles gehorchte ihm. Selbst der Feigenbaum, der jetzt nichts Schlechtes war, der halt gerade in der Ecke stand, der musste gehorchen. Und Jesus sagte, nimmermehr soll jemand Frucht von dir essen. Also dürr geworden. Sein Wort war mit Vollmacht. Und jetzt müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wie ist jetzt das mit uns? Weil Jesus ist ja das Vorbild, unser großes Vorbild. Der große Jesus, wir die kleinen Jesus sind. Ne? Also wir sind nicht Jesus, dass wir da nicht einmal einen Wurm reinbringen. Wir sind nicht Jesus, aber wir sind seine Brüder und Schwestern. Und er ist unser Vorbild und er hat das Bild Gottes abgegeben oder das Bild, wie Gott sich den Menschen hier auf der Erde vorstellt, wie er ihn eigentlich geschaffen hat. Und dem soll man dann nacheifern. Also nicht irgendein Rock- und Popstar oder Politiker oder sonst irgendeinen religiösen Führer sollen wir nachahmen und nacheifern, sondern Jesus. Und so sollen wir immer mehr und mehr Gottes Söhne werden. Seine Brüder und Schwestern, die Kinder Gottes, sollen immer mehr und mehr als Gottes Söhne und Töchter offenbar werden. Und was Jesus hier auf der Erde tat, er sprach das aus, was ihm vom Geist, vom Gott, dem Vater eigentlich eingegeben ist. Und genauso ist das der Schlüssel der Sache. Er war mit dem Heiligen Geist gesalbt, er war mit dem Heiligen Geist in Verbindung, war mit ihm eins und war total geführt vom Heiligen Geist. Er wusste, was Sache ist. Es heißt aber nicht jetzt, dass der Heilige Geist ihm jede Klitzekleinigkeit eingeben musste. Heute ziehen wir die roten Socken an und morgen die blauen und übermorgen die grünen oder die weißen. Also so darf man es nicht verstehen. Aber Jesus hat sich immer wieder Anweisungen geholt vom Heiligen Geist. Er ging ja dann öfters auf den Berg die ganze Nacht, um zu beten. Ja, also der wird da nicht oben gesessen sein am Berg und hat 100-mal das Vaterunser runtergeplappert und so weiter und die auswendigen Gebete, sondern er hat sich mit seinem Papa im Himmel kurz geschlossen. Was ist jetzt dran, wo geht's weiter? Hat vielleicht auch geistliche Kämpfe gekämpft, übergeordnete Geister gebunden und aus dem Weg geräumt, dass er dann offene Herzen vorfinden konnte, als er in diese Stadt ging, um zu predigen, um zu heilen und zu befreien. Das ist mit Sicherheit auf so einem Berg dann geschehen. Es gibt ja auch das Beispiel, wie sich es nennt, der Berg der Verklärung. Da haben die drei Jünger, die er mitgenommen hat, einmal gesehen, was da abgeht. Und ich denke, dass das bei Jesus oft so war. Aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen. Die Bibel teilt uns das nicht mit. Aber ja, ein Däumchendrehgebet und ein Jammergebet war es mit Sicherheit nicht, dass er auf den Bergen da gebetet hat. Auf jeden Fall wurde er vom Heiligen Geist, mit dem er gesalbt war, geleitet. Und der Heilige Geist hat letztendlich aus ihm gesprochen. Gott hat aus ihm gesprochen, weil Gott, der Heilige Geist, in ihm war. Und es hat diese Ergebnisse gebracht. Er hat praktisch im Auftrag Gottes gehandelt. Im Namen Gottes, im Namen seines himmlischen Vaters, das heißt in seinem Auftrag, also nicht selbst in seinem eigenen Antrieb, in seinem eigenen Auftrag, sondern zu dem, wo er gesandt war. Und er hat einmal gesagt, er ist ja zum Haus Israel gesandt und nicht zu den Nationen. Dann sehen wir schon, er hatte einen Auftrag. Paulus ist dann wiederum in einen anderen Auftrag eingestiegen, er sollte das Evangelium zu den Nationen tragen. So hat die Unterschiede. Aber auch er ließ sich vom Heiligen Geist da in diesem Auftrag führen. Und der Heilige Geist hat immer wieder auch Gottes Worte in seinen Mund gelegt, durch die Salbung. Und wenn wir den Namen Jesus benutzen, müssen wir immer wieder ein bisschen schauen, ist das eigentlich schon der Name Jesus in dem Bereich, wo ich sagen kann, es ist in seinem Auftrag, es ist in seinem Namen, an seiner Stelle. Weil man kann schon einfach immer zu jedem Gebet im Namen Jesus hinzufügen. Aber wenn es bloß in deinem Auftrag ist oder was deine Meinung ist, dann ist eigentlich nicht im Namen Jesus. Also den Unterschied müssen wir ein bisschen erkennen. Uns da im Gebet auch führen zu lassen, wie wir wirklich beten sollen in der Sache. Weil dann ist es so, als hätte er es gesagt. Wenn du dann im Namen Jesus sagst, so und so soll geschehen, dann ist es genau so, als hätte es Gott selber gesagt. Und besser gesagt, Gott hat es gesagt, aber durch deinen Mund, durch deine Lippen, durch deine Zunge ist es gekommen, was Gott sagen wollte in der Situation. Und Gott braucht uns Menschen dazu. Er braucht uns Menschen als Sprachrohr in dieser Welt. Gott will durch unseren Mund sein Wort in dieser Welt verkünden. Natürlich gibt es auch grundlegende Dinge, für die wir gesalbt sind und zuständig sind. Da können wir mit Sicherheit in allen Bereichen den Namen Jesus benutzen. Das heißt einmal in der Schrift, alles, was er tut, das sollen wir in seinem Namen tun. Das ist auch okay. Aber eben diese Führung durch den Geist muss mit dabei sein. Das Wort von Gott ist mit Kraft erfüllt. Wenn es nur menschliche Worte sind, ist nicht viel Kraft drin. Ein bisschen was vielleicht, so seelische. Aber die richtige Power kommt durch Gottes Kraft aus dem Wort. Aber auch das Evangelium an sich ist mit Kraft erfüllt. Das heißt im 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also das ist in dem Evangelium vom Kreuz, die Gnade ist Kraft drin. Vollmacht ist da dahinter. Und welche Kraft und welche Vollmacht ist das? In dem Fall, es ist die Vollmacht und die Kraft zur Errettung von Menschen. Wenn das Evangelium, das richtige, wahre Evangelium einem Menschen verkündet wird, dann ist die Kraft dahinter von Gott, diesen Menschen zu erretten. Wenn es annimmt, wird er gerettet, dann springt der Funke über. Wenn es ablehnt, wird diese Kraft sich einfach dann nicht entfalten können. Weil Gottes Kraft entfaltet sich immer da, wo Glaube es annimmt, wo es aufgenommen wird im Glauben. In der Apostelgeschichte 20,32 sagt uns die Schrift: Nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Auch hier wieder sagt uns das Wort, dass Kraft in diesem Wort drinsteckt. In dem Fall Kraft zur Errettung, aber auch aufzuerbauen, zu ermutigen, zu stärken oder Wachstum hervorzubringen. So könnte man das auch auslegen. Und vor allen Dingen ein Erbe unter den Geheiligten zu geben. Also Gottes Wort hat die Kraft, den Segen Gottes, das Erbteil Gottes in deinem Leben freizusetzen. Also in diesem Wort Gottes steckt Kraft. Es ist nicht, wie gesagt, ein Roman. Es ist Geist und es ist Leben. Es ist was dahinter. Das bewirkt was. Und sobald es sich mit deinem Glauben verbindet, der Funken überspringt, setzt es diese Kraft frei. Ansonsten sind es auch nur Buchstaben in einem Buch. Aber wenn es sich verbindet mit deinem Glauben oder mit Glauben irgendeines Menschen, setzt es die Kraft frei, die es in sich trägt. Okay, bei Errettung ist die Kraft freigesetzt zur Wiedergeburt. Wenn Heilung gepredigt wird und der Mensch nimmt es an und kann es im Herzen fassen, wird Heilung geschehen. Böse Geister, wenn sie hören, müssen sich beugen vor dem Wort Gottes, weil Jesus ja das Wort Gottes ist. Und wenn über einen Menschen das Wort der Wahrheit proklamiert wird, geschieht es, dass Geister der Lüge und der Bosheit den Menschen verlassen. Vorausgesetzt eben immer wieder, dass ein echter Glaube im Herzen da ist. Das Wort Gottes wirkt nicht bei Ungläubigen. Es ist einfach einmal so. Bei Ungläubigen wirkt es nicht. Es wirkt vielleicht, wenn andere für den Ungläubigen beten, weil die ihren Glauben für ihn einsetzen. Aber wenn derjenige nicht irgendwann einmal dann den Rettungsring ergreift, dann hört sich das auch einmal wieder auf. Gott macht da keinen Schmarre. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gott wirft den Menschen durch das Evangelium den Rettungsring zu, vielleicht sogar öfter. Aber irgendwann muss der eigentlich am Ersaufen ist, den Rettungsring dann auch ergreifen, sich festhalten, darauf vertrauen und sich wieder aufs Land ziehen lassen, in sicheres Gefilde. Wie gesagt, Glaube ist die alleinige Voraussetzung, dass das Wort Gottes zur Wirksamkeit kommt. Weil das andere hat Jesus bereits erledigt. Am Kreuz, als er dort hing, das Sündenproblem ist erledigt. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das Lamm Gottes hat die Sünde der Welt weggenommen. Aber jetzt muss der Rettungsring ergriffen werden. Er muss auch ausgeworfen werden. Deshalb liegt es ja schon an uns Christen, dass wir den Rettungsring auswerfen, dass wir das Evangelium auch weitergeben anderen Menschen, klar und deutlich, vernünftig, sage ich jetzt einmal, ihnen mitteilen. Also nicht ein verwässertes und ein vermischtes mit Gesetz-Evangelium, sondern das klare Evangelium vom Kreuz und der Gnade Gottes. Paulus schreibt einmal, Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also er schämt sich nicht, er sieht sich nicht zurück und sagt, ich weiß nicht, ob das mit dem Evangelium so, gestern bin ich blöd angeredet worden, gestern hat es ein Streitgespräch gegeben, weil ich mit jemandem über das Evangelium diskutiert habe. Paulus, glaube ich, war das wurscht. Er hat es verkündigt, hat sich nicht geschämt. Wenn es jemand angenommen hat, hat er sich gefreut. Wenn es jemand abgelehnt hat, heißt es ja, weitergehen, Stab von den Füßen schütteln und zu den anderen gehen. Jeder soll zumindest die Chance bekommen. Er schreibt hier weiter, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als auch dann dem Griechen. Also dieses Evangelium ist der Rettungsring, Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Nicht jedem Menschen, sondern jedem Glaubenden. Egal, ob er jetzt ein Jude war oder einen Grieche oder eben ein Heide. Gott hat diesem Wort, diesem Evangelium, diese Kraft eingehaucht. Diese Kraft des Evangeliums ist geistliches Leben. Und wenn der Funke fliegt, der Glaube es annimmt, geschieht Rettung, geschieht eine Wiedergeburt, geschieht ewiges Leben, geschieht aber auch Auferbauung, Wachstum und dass auch der Christ, der Wiedergeborene dann selber ermutigt wird, mit Kraft erfüllt wird, gesegnet wird, das Erbe ausgeteilt wird. Dazu ist das Wort Gottes da und dazu ist es lebendig. Johannes 6, 63 sagt uns, der Geist ist es, der es lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Also die natürlichen Dinge nützen nichts. Die Befolgung des Gesetzes nützt nichts. Die Mitgliedschaft in einer Kirchenorganisation, sie nützt nichts. Im Geist muss es funken. Der Geist ist es, der es lebendig macht. Und er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Also sie sind voll Geist und sie sind lebendig, sie wirken. Ich habe es dir letztes Mal gesagt, Hebräer 4, 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes erstens hören und zweitens auch wieder verkündigen. Das Evangelium muss verkündigt werden. Also die beste Nachricht, die es weltweit gibt, und es wird so verwässert und so verschlammt und so wenig weitergegeben. Das ist nicht gut. Gott hat sich da was anderes vorgestellt mit diesem Evangelium. Und da dieses Evangelium mit Geist erfüllt ist und damit lebendig geworden ist und wirksam geworden ist, so ist es auch heilsam für unseren Leib, heißt es wie Medizin. Kannst du mal nachlesen in Sprüche 4, 22. Es ist heilsam für unseren Leib wie Medizin. Wenn du das Wort Gottes annimmst, nicht nur gehört hast und im Kopf abgespeichert hast, sondern wirklich annimmst, wird es diese Kraft entfalten. Das ist ja ein Beispiel. Das Wort Gottes kann auch viele andere Dinge bewirken in deinem Leben. Je nachdem, was es aussagt und je nachdem, ob du das Wort Gottes auch wirklich empfängst. Und wenn du ein Wort von Gott empfängst, entweder aus der Bibel, schon inspiriert vom Heiligen Geist oder direkt durch den Heiligen Geist gesprochen, und wenn dieses Wort dein Herz erreicht, dann bewirkt es genau das, was es sagt. Das ist hundertprozentig, weil Gott steht zu seinem Wort. Und es ist diese Salbung, diese Kraft auf dem Wort Gottes, das zu bewirken, was es sagt. Gott hat sein Wort mit Kraft gesalbt. Also, wie gesagt, es sind nicht einfach tote Buchstaben in einem Buch, so in einem alten Buch. Ich habe heute erst gehört im Fernsehen, dass jetzt in Nürnberg ein Bibelmuseum eröffnet haben. Ja, und das Buch wird da groß gepriesen und weniger der Inhalt. Okay, aber auf dem Wort, das dein Herz erreicht, ist Kraft. Das Papier und die Druckerschwärze haben keine Kraft in sich. Und so gibt es so viele Kirchenleute, die nehmen dann die Bibel und sie verzieren sie und sie machen Goldränder rundum und sie sagen, ja, die Bibel, die ist jetzt schon so und so viel 100 Jahre alt, das ist was ganz was Besonderes. Aber sie glauben nicht, was drinsteht. Das ist das Schlimmste. Dann ist es einfach bloß ein Buch, wie irgendeine Rarität aus irgendeinem alten Jahrhundert oder Jahrtausend oder wo ausgegraben wurde, dann ist es nichts. Das Wort Gottes muss dein Herz erreichen oder das Herz der Menschen. Dann entfaltet es einfach seine Kraft, denn es ist mit Kraft erfüllt. Es ist Geist und Leben. Und Gott wacht über seinen Worten, um sie auszuführen. Also kehrt nicht leer zurück. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Wenn es dein Herz einmal erreicht hat und du es nicht mehr loslässt, dann ist es hundertprozentig, dass das hervorkommt, dass das geschieht, was es sagt. Gott selbst hat sich verbürgt in Jesaja 55, 11 und sagt, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also deutlicher geht's ja nicht mehr. Es wird ausführen, wozu er es gesandt hat. Und Gott sendet Worte aus, dass Dinge geschehen. Also er sendet nicht irgendwie ein Paket oder einen Handwerker irgendwo los, dass er irgendwas macht. Er sendet sein Wort. So soll es sein und so wird es auch geschehen. Das ist für den menschlichen Verstand ein bisschen hoch, aber es ist so. Er sprach, es werde Himmel und Erde zum Beispiel und es wurde. Ja, so ist unser Gott. Allmächtig. Es heißt Gott der Allmächtige. Darum ist er allmächtig. Und was er sagt, wird auch geschehen. Gut, und wenn du jetzt das weißt und mir auch das glaubst, dass das so ist, oder besser gesagt, das glaubst, weil es ja in der Bibel steht, weil es Gottes Wort ist, dann wirst du in Zukunft mit einer ganz anderen Einstellung oder einem größeren Interesse an die Bibel rangehen, darin lesen und nicht bloß lesen, aus Pflichterfüllung, jetzt habe ich Gott sei Dank wieder was gelesen, sondern du wirst anfangen zu studieren. Du wirst anfangen, da drin Schätze zu suchen, Verheißungen, wenn du weißt, dass in Jesus Ja und Amen geschehen ist, für all diese Verheißungen, die da drin sind, dann suchst du das wie ein Goldgräber oder wie ein Schatzsucher, der ein Gold sucht oder eine Perle oder ein Goldstück, das irgendwann vielleicht jemand verloren hat. Ja, da gibt es doch die Leute, die mit ihren Metalldetektoren da über Äcker laufen, weil da früher mal irgendeine Siedlung war oder eine Kriegsschlacht war. Und da meinen sie, sie könnten da noch irgendwas Wertvolles finden. Die nehmen da einige Hürden und versuchen halt einfach, das zu finden. So sollen wir die Bibel studieren, Verheißungen suchen und natürlich auch im Gebet und sagen, Herr, ich habe da dieses und jenes Problem, ich brauche dein Wort für die Sache, ich brauche die passende Verheißung für die Sache. Und so gehst du ran an die Bibel, weil du weißt, da ist Leben drin und da bist du sicher, dass der Heilige Geist dich führt und dir das richtige Wort zeigt für diese Situation. Und du nimmst sie auf im Herzen und du hältst sie fest und du bekennst sie mit deinem Mund. Und früher oder später, oder eher früher, wird das Wort Gottes sich auch erfüllen. Es kehrt nicht leer zurück. Es kehrt einfach nicht leer zurück, weil es ist aus seinem Mund gegangen und es kehrt nicht leer zu mir zurück, sagt der Herr. Es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und wenn du dieses Wort gefunden hast, dieses Gottes Wort für deine Situation, ja, dann ist es wirklich in seinem Namen, dann ist es wirklich von ihm inspiriert, dann ist es wirklich so, dass er auch dahinter steht und dann kommt es auch zustande. Wenn natürlich jemand da mit dem Fleisch dran geht und blättert da in der Bibel oder sucht sich über ein Computerprogramm eine bestimmte Sache raus, die er meint, das ist jetzt genau das Passende für ihn und nur über diese Schiene rangeht, dann kann das funktionieren, muss aber nicht. Kann funktionieren, weil Gott ihn vielleicht über diese Schiene dahin geführt hat und weil es trotzdem sein Herz erreicht hat. Aber wenn es nicht die Inspiration vom Heiligen Geist her ist, sondern nur von Verstand und Technik und vielleicht das Buch oder weil es beim anderen so war, das ist auch so ein Trugschluss. Viele meinen, ja, weil es bei dem so war, dann muss das bei mir auch so sein. Es ist halt einfach nicht so, weil Gott ist individuell und du kennst nicht die ganzen Hintergründe von anderen, wo du das Zeugnis irgendwo gelesen oder gehört hast. Es soll dich natürlich schon ermutigen, wenn Gott für den anderen das und das tun konnte, habe ich auch eine Chance. Aber dann musst du das Direkte suchen. Dann brauchst du die Begegnung, die Beziehung mit ihm und dann wirst du erfolgreich sein. Durch die Salbung des Heiligen Geistes, der bereits auf dir ist, wird das Wort Gottes ausgeführt, wenn sich's mit deinem Glauben verbunden hat. Da ist der Beweis Hebräer 4,2. Er bezieht sich da auf Leute, denen auch eine gute Botschaft verkündet worden ist. Aber es nützte ihnen nicht, schreibt der Schreiber hier, weil es sich bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Wie gesagt, die Voraussetzung ist der Glaube, das gehörte Wort, so gut es immer auch ist, wenn es sich nicht mit dem Glauben in deinem Herzen verbindet, dann wird es nicht geschehen. Dann müssen wir fast sagen, dann kommt es leer zurück. Vielleicht kommt es auch gar nicht zurück, ich weiß es nicht, was dann passiert. Dann hat es nicht gezündet. Wenn es aber zündet in deinem Herzen, wird es ausführen, wozu er es gesandt hat. Also es muss sich im Geist, in deinem Herzen, in deiner Seele, in den tieferen Bereichen deines Seins, muss ich das verankern, da muss ich was tun, da muss es dich treffen. An dem Punkt bleiben halt ganz viele hängen, weil dann ist das Wort, das sie gehört haben, im Kopf. Ja, es ist eine Kopfinformation und es ist nicht schlecht, dass man nicht falsch versteht. Kopfinformation ist schon mal gut, aber da darf es nicht stecken bleiben. Ja, es muss weiter tiefer gehen in dein Wesen. Dieses Kopfwissen oder diese Kopfinformation, die kann dann schon mal ganz schön trügerisch sein. Man meint zu glauben, weil man es ja weiß und weil man zustimmt, aber es steckt noch was anderes im Herzen. Das ist der sogenannte Zweifel oder Unglaube. Und der muss erst noch überwunden werden. Ja, dann hast du vielleicht Kopfglauben, das ist ja gut, aber etwas arbeitet dann von innen heraus noch dagegen. Und diese Festung muss überwunden werden. Also, dass man nicht meint, ja, ich glaube aber jetzt ganz fest und jetzt bemühe ich mich noch ganz fest zu glauben. Wenn es einmal richtig im Herzen ist, dann muss man sich nicht mehr so stark bemühen zu glauben, weil dann glaubst du das einfach. Dann ist dir das sonnenklar. Gut, du musst dann noch die von außen die Pfeile des Zweiflers, der auf dich schießt, abwehren und nicht denen wieder Raum geben. Aber wenn es einmal richtig sitzt in deinem Herzen, dann hast du den Sieg eigentlich schon in der Tasche. Dann setzt es die Kraft frei. Also der Kopfglaube setzt die Kraft nicht frei. Da kommt höchstens dann ein Frust, Enttäuschung, Zweifel und so heraus, viele große Fragezeichen. Jetzt habe ich so fest geglaubt, habe mich so bemüht und ist nichts draus geworden. Ja, da ist die Etage noch nicht ganz die richtige gewesen. Es muss tiefer in dein Herz hineinfallen, dass es funkt. Wenn jemand ein offenes Herz hat, dann dringt es eigentlich ganz schnell ein. Aber es gibt auch Leute, und das ist auch sehr biblisch, die haben ein verstocktes Herz. Gerade religiöse Leute, die meinen, sie sind eh richtig dran, die meinen, sie halten ja die Gebote, sie sind ja ganz gute Menschen, sie sind ja eh katholisch oder evangelisch oder bei den Zeugen Jehovas oder sonst irgendwo, mir das auch in einer Freikirche, das kann oft das Riesenproblem sein. Weil nicht die Freikirche und nicht die Großkirche und nicht sonst irgendjemand kann dir helfen, sondern es ist das Wort Gottes, das dir hilft. Solche Kirchen können dir vielleicht sogar einen Strick drehen und dir ihre Lehre verkündigen und damit dein Herz noch besser durchsäuern und verstocken lassen. Dann hast du fast gar keine Chance mehr. Und ich stelle es auch fest mit meinem Büchlein, so diese religiösen Leute, die lesen das vielleicht, aber das dringt nicht ein, zumindest nicht auf die Schnelle. Meine Hoffnung ist ja, dass es dann doch im Laufe der Zeit durchbricht, so wie ein Presslufthammer durchbricht durch eine dicke Betonmauer, dass es irgendwann doch das Herz aufbricht durch die Kraft, die im Evangelium steckt und irgendwann dann der Funke fliegt und sie gerettet werden. Aber es entscheidet dann nicht ich, sondern derjenige, der das Wort gelesen hat oder gehört hat, glaube ich es jetzt oder glaube ich es nicht. Ja, wie erkennt man jetzt, ob ein Wort oder eine Sache mein Herz erreicht hat? Ich bringe jetzt da mal ein Negativbeispiel. Vielleicht kann man es da leichter verstehen. Also wenn du irgendwo ganz überraschend eine Schockinformation bekommst. Also jetzt keine Angst haben, es ist jetzt bloß ein Extrembeispiel. Du kriegst eine sogenannte Hiobsbotschaft und die erreicht dich und du erschrickst total, es fährt durch Mark und Bein. Weil irgendwas ganz was Schlimmes passiert ist. Ich sage jetzt gar kein Beispiel dazu, weil das wäre kontraproduktiv. Und dein ganzes Denken, nachdem du das gehört hast, dein ganzes Denken und deine Gefühle, die ganzen Emotionen, sie drehen sich nur noch um diese Botschaft, nur um diese Hiobsbotschaft. Und du bist schon außer Rand und Band. Du kannst an was anderes gar nicht mehr denken, weil das so schlimm ist und weil das so schlecht ist. Da siehst du, es hat dein Herz total erreicht. In dem Fall eben dieses Negativbeispiel. Es setzt auch negative Kraft frei. Sowas setzt Angst, Panik, Sorgen und was weiß ich alles frei. Ja, also das ist jetzt bloß ein Beispiel, wo man sich vielleicht leichter vorstellen kann, wann hat eine Nachricht das Herz erreicht. Aber jetzt, wenn Gottes Wort dein Herz erreicht, die gute Nachricht, das Evangelium, dann setzt es nicht Angst und Panik und Sorgen frei. Nein, es setzt seine positive Kraft frei, die drinsteckt. Es setzt Glauben frei. Das Wort Gottes selber hat die Kraft, Glauben zu erzeugen. Es setzt Freude frei, es setzt Frieden frei, eine Zuversicht, einen Mut, eine Sicherheit und sie gibt dir Hoffnung. Und so wie dir eine Hiobsbotschaft, so eigentlich soll dich das Wort Gottes erreichen. Es soll nicht so, ja, habe es gelesen, gut, fertig. Und der Kopf ist ja schon lange bei dem, was du nachher jetzt tun musst, was dich beschäftigt, da hat es dich nicht erreicht. Ist kein Vorwurf. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie das geht. Wenn du irgendwas vorhast und jetzt möchtest du aber noch Bibel lesen, weil, ja, und der Kopf ist schon bei deinem Vorhaben. Das kann man, wenn man da irgendeine Aufgabe vor sich hat. Deshalb ist es gut, wenn man sich Zeit nimmt und Ruhe nimmt, dass man lesen kann, dass man das Herz aufmachen kann und die gute Nachricht empfangen kann. Und macht auch Sinn, bevor dass du zu lesen anfängst, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dir hilft, dass er dein Herz öffnet, dass du das Richtige liest und dass du es richtig verstehst, dass das einfach wieder in deinem Herzen in die richtige Ordnung kommt. Der allmächtige Gott steht hinter seinem Wort. Der Gott der Liebe und der Gnade und des Friedens steht einfach dahinter. Er, Gott, dem nichts unmöglich ist, der Gott, der nicht lügen kann, der Gott, der dich unendlich liebt, er steht voll und ganz hinter seinem Wort. Und dazu hat er das Wort gesandt. Ja, er ist jetzt nicht persönlich hier, na gut, auch durch den Heiligen Geist natürlich schon, aber er ist nicht mehr im Körperlichen anwesend. Das müssen wir wissen, aber er ist in seinem Wort anwesend. Gibt ein Beispiel aus dem Psalm 107, Vers 20 oder 19 und 20. Das lese ich auch mal kurz vor. Die hatten scheinbar Probleme und dann heißt es, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Das sehen wir, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Die hatten scheinbar Probleme, waren krank, waren vielleicht schon fast am Sterben. Er rettete sie aus ihren Gruben. Sie sahen sich praktisch schon tot, wir haben schon eingeschaufelt, aber sein Wort kam und hat sie gesund gemacht. So ist Gottes Wort, das Wort des allmächtigen Gottes. Er hat sie nicht verdammt, er hat sie geheilt. Und sie konnten das Wort Gottes hören, sie schrien zu ihm, sie beteten und der Herr hat erhört und er sprach, seid heil und sie wurden geheilt. Ich habe gerade vorhin gesagt, der Gott, der nicht lügen kann. Das müssen wir wissen, dass Gott der Gott ist, der nicht lügen kann. Und Gott hat sogar auf seine Verheißungen einen Eid geschworen. Ihr könnt es im Hebräer Kapitel 6 nachlesen. Ja, ich lese jetzt nicht das Ganze, sondern nur einen Teil. Da heißt es hier, Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Also wenn man einen Eid schwört, dann ist die Frage, stimmt jetzt das oder nicht, eigentlich ausgeschlossen, weil man davon ausgeht, dass es stimmt. Also es wäre irgendein Meineid. Von dem gehen wir aber jetzt bei Gott schon mal überhaupt nicht aus. Und Gott hat sich gegenüber Abraham mit einem Eid verbürgt, ihn und seine Nachkommenschaft zu segnen. Er hat ihm die Verheißung gegeben und hat geschworen, dass er das tun will oder tun wird. Und dann sagt er im letzten Vers, Hebräer 6, 18, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Bei Gott ist es unmöglich, dass er lügt. Ja, es ist doch unmöglich, dass Gott lügen kann. Das müssen wir wissen. Dann tut sich unser Glaube schon wieder besser auf das Wort Gottes verlassen, darauf vertrauen. Ja, dann ist nicht, naja, könnte sein, dass Gott das tut, könnte aber auch nicht sein. Es ist dann ausgeschlossen. Was Gott zusagt, heißt es, das hält er ganz gewiss. Du musst nur eben das inspirierte Wort von Gott haben, das direkte Reden zu dir und nicht dir selber irgendwas zusammenreimen oder zusammenstopseln. Und es ist wirklich wahr. Jesus hat nicht gelogen, Gott hat nicht gelogen, er kann es auch nicht. Ja, wenn er alles kann, der allmächtige Gott, aber das eine, was er nicht kann, ist zu lügen. Der Lügner ist der Satan. Er ist der, der die Lüge überhaupt erfunden hat. Der Vater der Lüge, heißt es im Johannes Kapitel 8. Lese ich einmal ein paar Verse vor, ab 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also, er hat hier zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen, nicht zu seinen Jüngern, und hat ihnen da eigentlich schon ziemlich deutlich eingeschenkt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, boah, und die Begierden dieses Vaters wollt ihr tun, Menschen zu ermorden, sie waren ja drauf und dran, Jesus zu ermorden, hat er ihnen da schon deutlich vor Augen gemalt, wer sie eigentlich sind. Und er sagt eben, wenn der Teufel eine Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Das ist sein Ding. Er ist der Vater desselben. Das ist der Erfinder der Lüge. Das sehen wir, an dem er mit einer Lüge Adam und Eva verführt hat. Dann sagt hier Jesus, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das ist auch ganz wichtig für uns zu wissen, weil wir aus Gott sind, weil wir von Neuem geboren sind, können wir auch die Worte Gottes hören. Wir können das inspirierte Wort Gottes aufnehmen, wenn wir es anfangen zu suchen, zu beten, dass er es uns auch gibt für unsere Situationen, wird er auch zu euch und zu mir und zu allen, die glauben, sprechen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und sie folgen keiner fremden Stimme, weil sie die Stimme des guten Hirten kennen, ja, und dieser Stimme auch vertrauen. Und so sollen wir lernen, die Stimme des guten Hirten zu kennen und ihr zu vertrauen und ihr nachzufolgen. Und die Pharisäer hier, denen sagt Jesus, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Eben, weil sie nicht von Neuem geboren sind, weil sie Kinder des Satans sind. So hart hat Gott es ihnen hier gesagt. Und der Paulus sagt uns, Gott ist wahrhaftig, aber jeder Mensch ist ein Lügner. Boah, jeder Mensch ist ein Lügner, Römer 3, 4. Und da geht es jetzt nicht darum, ob ein Mensch einen anderen Menschen angelogen hat. Und das geht es eigentlich hier gar nicht. Aber wir müssen uns eingestehen, aus der Sicht Gottes, wenn es da heißt jeder, dann bist auch du und auch ich ein Lügner. Jeder von uns hat einmal irgendwas Falsches geglaubt und irgendwas Falsches weitergegeben. Oder an der Wahrheit gezweifelt. Das ist hier gemeint. An der Wahrheit zu zweifeln, bedeutet, dann bist du ein Lügner. Ja, weil du der Lüge Glauben schenkst oder weil du liebäugelst mit der Lüge. Das ist hier gemeint. Und Zweifel rütteln an der Wahrheit von Gottes Wort. Es ging schon eben mit Adam und Eva los. Sollte Gott gesagt haben, dass man da von dem Baum nicht essen darf oder so? Der hat in Frage gestellt. Die Wahrheit in Frage stellen ist ein ganz übler Trick. Da müssen wir immer wieder das Wort Gottes hören und lesen und festhalten und kennen, damit wir nicht diesen Trick auf den Leim gehen. Es passiert jedem. Aber man kann immer wieder die Kurve kratzen und feststellen, dass das eine Lüge war, was ich da geglaubt habe oder gemeint habe, und wieder zurück zur Wahrheit. Aber nur, wenn du immer wieder auch die Wahrheit hörst. Wenn du irgendetwas hörst, das nicht die Wahrheit ist und dem frönst und immer wieder hörst, dann wird diese Lüge für dich zur Wahrheit. Aber es ist nicht Gottes Wahrheit. Und dann bist du abgeschnitten letztendlich von dieser Kraft, die in der Wahrheit liegt. Weil in dem Lügenwort ist keine Wahrheit. Und somit bist du aus der Sicht Gottes wieder ein Lügner. Gott sei Dank sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, dass wir nicht gestraft werden. Was heißt, du sollst nicht lügen. Ah, Gesetzesübertreter, jetzt bist du gestraft. Nein, um das geht es hier gar nicht. Ich wollte bloß aussagen oder ausdrücken damit, dass Unglaube oder Zweifel eine Art von Lüge ist. Deshalb soll das Wort des Christus reichlich in uns wohnen, sagt uns Kolosser 3,16. Wir sollen in uns wohnen lassen. Ja, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Deshalb gibt es eben gute Lehre, Ermahnungen vielleicht sogar auch, und sagen, hey, pass auf, da bist du auf dem falschen Dampfer, da hast du eine Lüge dir eingehandelt, deshalb auch Ermahnung. Also nicht die Ermahnung, ey, du bist ein Sünder und du hast du gesündigt und jetzt wirst du gestraft. Ja, du musst in die Hölle, weil du ein Sünder bist, und diese Ermahnung geht es hier nicht. Die Ermahnung soll uns warnen vor den Trick Satans mit seinen Lügen, uns auf Abwege zu führen und etwas anderes zu glauben als das reine, wahre Wort Gottes des Evangeliums. Und wenn die Wahrheit und der Glaube sich treffen und dieser Funke fliegt, dann wird diese Kraft freigesetzt, und da hat der Satan ein Problem mit der Kraft. Ja, mit religiösen Plapperern hat er kein Problem. Er sagt, ja, lass noch, die laufen sich schon tot. Hab so viele Christen schon erlebt, die irgendwann wieder, ja, ich möchte sagen, sich totgelaufen haben, waren vielleicht sogar eifrig, aber Unglaube oder Falschglaube, besser gesagt, Lügen, die für sie zur Wahrheit geworden sind, haben sie zur Strecke gebracht. Darum ist es immer wieder so wichtig, die Wahrheiten zu hören. Darum machen wir so oft Lehre im Hauskreis. Weil dieses Wort Gottes hat reinigende Kraft auch in sich. Und diese reinigende Kraft brauchen wir, Das ist so eine Art auch Ermahnung. Eine Korrektur oder Zurechtrücken ist damit gemeint. Also nicht diese Ermahnung mit dem langen Zeigefinger, du Schlimmer du, du Sünder du. Und das geht es im Neuen Testament gar nicht. Aber die Schrift nennt das Wasserbad. Ja, also hast du vielleicht eine Badewanne zu Hause und nimmst ab und zu ein Bad in deiner Wanne. So ähnlich wird das Wort Gottes dich reinigen, wie dieses Wasserbad in deiner Badewanne. Aber hier sagt der Paulus vom Wasserbad im Wort. Ja, er sagt, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5, 26. Das Wort Gottes reinigt uns von Lügen, von Unglauben, von Falschglauben, von religiösen Schrott, aber auch von Dingen der Welt, die uns zu sehr beschäftigen, die uns gefangen genommen haben und das Wort Gottes damit auch wieder ersticken. Und wenn es erstickt ist, bringt es ja die Frucht nicht hervor. Das ist das Wort Gottes, diese reinigende Wirkung. Und das ist immer wieder notwendig, weil Dreck kommt auch immer wieder auf uns zu. Solange wir auf dieser Erde spazieren gehen, egal ob im Natürlichen oder im Geistlichen, wir sind mit Dreck immer wieder konfrontiert. Ja, du hast irgendeine Arbeit und du kriegst dreckige Hände, vielleicht auch das Gesicht. Du schwitzt, du wirst dreckig, staubig, schmutzig. Und geistlich ist gerade so, der Teufel und seine Mächte, die sprühen gerade noch Dreck. Ja, das sind manchmal so richtige, wie wenn sie mit einem Güllefass durch die Gegend fahren würden und ihren Dreck verspritzen, um die Christen zu beschmutzen mit ihrem Dreck und Zeug. Deshalb brauchen wir immer wieder das Wasserbad des Wortes, das Wort der Wahrheit, das uns reinigt vom Wort der Lüge und den Unglauben. Okay, manche Herzen sind durchsäuert worden von den Lehren der Pharisäer und Schriftgelehrten, vom Gesetz und von religiösen Zeug. Da ist einfach diese reinigende Wirkung der Wahrheit zwingend und dringend notwendig. Weil ein durchsäuertes Herz, sagt Jesus, da sollen wir uns hüten davor. Warum sollen wir uns davor hüten? Eben, weil das Wort Gottes keinen Raum mehr hat und weil es dann nicht mehr der Kraft entfalten kann. Und dann bist du eigentlich einer, wie sagt der Jakobus, einer, der sich selber betrügt. Es ist notwendig, dass das Wort uns reinigt wie eine Badewanne voll Wasser mit Seife und Schaum. So ganz angenehm. Also ist eine angenehme Sache. Vielleicht kann es auch mal ganz unangenehm werden, wenn es deinen Punkt in deinem Herzen erreicht, an dem, wo du festgeklammert bist, weil das war ja immer schon so und so habe ich das immer schon gemacht, aber nicht der Wahrheit Gottes entspricht, dann ist das vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Ja, das ist ähnlich, wenn du irgendwo einen klebrigen Dreck an der Haut hast und du musst die Bürste nehmen, dass du es wegbringst, dann tut es auch mal ein bisschen weh. Aber es muss einfach weg. Es muss weg, der Dreck muss weg, damit das Gute, die Wahrheit wieder Raum hat und Platz hat. Das Erkennen der Wahrheit, die Wahrheiten Gottes zu erkennen, die geistlichen Wahrheit zu erkennen, die Wahrheiten des Glaubens zu erkennen, sie macht dich frei. Ja, das kennt ja jeder so, den Spruch, die Wahrheit macht frei. Ne? Das ist ja im KZ verdolt worden, haben geschrieben, Arbeit macht frei. Nein, Arbeit macht nicht frei, sondern die Wahrheit macht frei. Da muss aber dann die Frage kommen, von was macht denn dann die Wahrheit frei? Sie macht frei von Lügen, von Unglauben, von Falschglauben, von religiösen Schrott und Zeug. Von dem macht die Wahrheit frei. Und sie macht auch frei von den Begrenzungen der natürlichen Welt. Die natürliche Welt ist ja durch die Sünde schwach und unvollkommen. Das sehen wir ja dauernd, was so rundherum passiert. Und wir sind da ziemlich begrenzt in unseren Möglichkeiten, wenn wir uns auf der natürlichen Ebene festhalten lassen. Und deshalb will diese Wahrheit Gottes uns frei machen von diesen Begrenzungen, dass wir irgendwann einmal erkennen, hey, da ist ja mehr möglich. Hey, da ist ja mehr möglich als wie, ja, du bist krank, ich wüsste einen guten Professor, der kann dir vielleicht helfen. Das ist die Begrenzung der natürlichen Welt. Vielleicht kann er was machen, vielleicht sagt der Professor aber auch, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, 3 Monate gebe ich dir noch oder so. Dann hast du diese Begrenzung, diese Grenze einfach erreicht. Aber in der geistlichen Welt, in der Wahrheit, gibt es da diese Grenze nicht. Dann gibt es das, Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Das ist die andere Sache, die geistliche. Und da haben wir so viele Begrenzungen eingeimpft bekommen von dem, was uns unsere Sinne vermittelt haben, was uns die Eltern, Großeltern und das ganze Umfeld in unserem Leben vermittelt hat, da haben wir uns Begrenzungen einimpfen lassen. Und diese Begrenzungen begrenzen uns, deswegen heißen sie auch Begrenzungen. Und die müssen wir sprengen. Deshalb brauchen wir die Wahrheiten, dass die Tatsache ist nämlich, wenn du wirklich glaubst in deinem Herzen, das geschieht, was du sagst, dann wird es auch geschehen. Und wenn du Jesus wieder als Vorbild nimmst, der sagt zum Blinden, okay, sei sehend oder dir geschehe, wie du geglaubt hast. Punkt, aus, kein Firlefanz, kein Tralala, jetzt muss ich eine Stunde beten, dass es überhaupt was wird. Sei sehend und er wurde sehend. Oder spucke auf die Augen und er wurde sehend. Das ist nicht immer gleich, aber da ist die Begrenzung nicht da. Das ist das, wo die Wahrheit uns frei machen will. Also immer hat die Wahrheit des Wortes noch einige Dinge zu knacken in unseren Herzen. Aber es ist eine geistliche Freiheit und die kann dir nur Gottes Wahrheit geben. Also es gibt viele irdische Wahrheiten und die Menschen erfinden immer wieder was Neues und was Besseres. Vielleicht auch manchmal was Schlechteres, wenn es um Waffensysteme geht. Ja, aber um das geht es hier von der Bibel her gar nicht. Es geht um die geistlichen Wahrheiten, die machen dich wirklich frei. Ja, dann ist es nämlich so, wenn es wirklich einmal eng runtergeht und keine Nahrung da ist, dann wird einfach, danke Herr, dass du das vervielfältigst und dann wird aus ein paar Fischen, ein paar Broten so viel, dass tausende Leute gesund werden und so weiter. Also es ist ja nicht bloß einmal passiert, wenn du die Evangelien ein wenig genauer liest, das ist ja mehrfach passiert. Oder was war noch einmal? Jesus war hungrig, hat seine Jünger fortgeschickt, sie sollten Essen holen, dann hat er doch mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen, hat ihr die Wahrheit verkündet, dann sind seine Jünger wieder zurückgekommen mit dem, was sie eingekauft haben. Ja, die mussten auch einkaufen, die sind ja ganz normale Leute gewesen, auch Jesus. Aber dann hat Jesus nicht mehr gehungert. Er hat gesagt, er hat eine andere Speise bekommen, eine geistliche Speise hat er bekommen. Er war wieder satt geworden. Weil er das Evangelium verkündet hat. Gott hat ihn belohnt. Oder wenn du die Israeliten nimmst, Manna, Wachteln, Wasser aus dem Felsen, das sind diese übernatürlichen Dinge. Und wir sind da alle total begrenzt. Ha, jetzt wenn der Aldi nichts mehr hat, was machen wir dann? Diese Begrenzungen müssen weg. Deshalb, das Wort Gottes soll ein Bild in deinem Herzen kreieren. Erstens ein Bild von Gott oder von Jesus, wie er ist, wie er zu dir ist, wie er dich liebt. Und das Wort vom Gesetz natürlich auslöschen, diese Strafen, die dahinter steckt. Du bist nicht gut genug, du musst was leisten, du bist bloß ein armer Schlucker und Gott stellt Forderungen an dich. Das ist ein falsches Bild. Das ist nicht das neutestamentliche Bild. Und die Kirchen haben uns das alttestamentliche vermittelt mit ihren 10 Geboten und Beichten gehen und was weiß ich alles. Gott liebt dich so, wie du bist. Und er will dich verändern, wenn irgendwas nicht passt. Und er verändert dich in dem, dass er dir die Wahrheit mitteilt. Und dann soll eben in deinem Herzen ein Bild von dir kreiert werden. Wer du eigentlich bist. Wir sehen uns oft total falsch. Wir müssen lernen zu sehen, wer wir wirklich sind als Kind Gottes. Wer wir in Christus Jesus sind. Oder weil wir in ihm sind und er in uns ist, wie das zusammenhängt. Da muss man sich damit beschäftigen. Und vor allem müssen wir sehen, wie er uns sieht und wie er uns liebt. Wie großartig doch unser lieber Gott ist, unser himmlischer Papa. Und wie sehr er uns liebt und wie gerne er uns umarmen möchte. Das entspricht den biblischen Wahrheiten. Da ist also dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn ganz wichtig und interessant, wie der Papa seinen Sohn sieht, auch wenn er voll Dreck und Speck war. Und da ist auch das Bild drin von dem Bruder, wie gesetzlich das der war und wie eifersüchtig das er war. Da soll man eben nicht sein. Also wir sollen das echte Bild in unseren Herzen kreieren lassen vom Heiligen Geist und vor allem von der Wahrheit des Wortes. Und natürlich auch ein Bild des Glaubens. Ja, viele haben ein Bild des Unglaubens. Ah ja, da ist auch nichts passiert. Ah ja, da haben wir zwar gebetet, aber das sind Bilder des Unglaubens, die da entstanden sind. Aber durch die Wahrheit, wenn wir Jesus als Vorbild sehen und wir erkennen, wir sollen auch in dieser Art werden, entsteht wieder ein Bild des Glaubens. Ja, ich spreche und es geschieht. Ich lege die Hände auf und der wird gesund. Ich bitte den Papa im Himmel und er wird mir geben, was ich brauche. Dieses Bild soll das Wort Gottes in uns kreieren. Dann bist du auf der sicheren Seite. Und deshalb immer wieder Gottes Wort hören, Gottes Wort lesen, darüber nachdenken, auf dich zu beziehen, vielleicht einmal bei anderen dann nachfragen, hey, wie siehst denn du das? Ich verstehe es nicht ganz. Natürlich beten, Herr, offenbar mir die Wahrheit, zeig mir, wie das ist. Manchmal muss man auch eine Sache zurücksetzen und sagen, okay, da komme ich jetzt einfach nicht weiter. Vielleicht ist auch das jetzt nicht gerade dran. Dann nehme ich einfach eine andere Stelle und suche da weiter. Das kann auch passieren. Nicht, dass jemand meint, jetzt muss er ganz vorne anfangen und muss dann da durcharbeiten. Also sei flexibel, sagt die Bibel. Das ist der Spruch, steht aber nicht drin. Aber es machen wir ganz gut. Es soll ja Leute geben, die fangen bei den Büchern immer von hinten zu lesen an. Machen wir nicht schlecht. Wenn es kein Roman ist, beim Roman ist es schlecht, dann interessiert es vorher nicht mehr, wenn es hinten weißt, wie es ausgegangen ist. Okay, in der Bibel ist auch ganz gut, hinten steht drin, was mit Satan eines Tages passiert. Da wissen wir auch schon, wie es ausgeht, das Spiel. Dass der Feuersee schon geheizt ist, ja, für den Satan und für die Seinen. Aber nicht für uns. Für uns sind nämlich himmlische Wohnungen, Familien vorbereitet. Für uns sind Herrlichkeiten vorbereitet. Wir sind mit Jesus Erben der Welt. Halleluja. Also sehen wir, was auf uns zukommt, ist großartig. Aber dahin brauchen wir das Wort, brauchen wir die reinigende Kraft, brauchen wir die heilende Kraft, brauchen wir die Kraft der Weisheit, der Erbauung. Deshalb beschäftigen wir uns mit dem Wort des Evangeliums, mit dem Neuen Testament vorrangig. Und das ist für uns gut. Okay, da höre ich jetzt auf.
Über alles andere.